tun, dass hier heute Salbung fließt zu jedem Einzelnen, Herr. Deine Salbung, die Leben beinhaltet. Ehre sei dir für ein Leben mit Visionen. Amen. Und darum geht's. Das Thema heute, Teil 7, Leben mit Vision. Ein Ort, an dem du dazugehörst. Ich möchte dennoch den letzten Teil kurz nochmal Revue passieren lassen für die, die sich vielleicht erinnern oder auch die, die dadurch einen Anschluss leichter finden. Wir haben uns begonnen, darüber zu unterhalten, was Gottes zweites Lebensziel ist. Ihr erinnert euch, all das, was wir hier sagen, hat was damit zu tun, aus Gottes Perspektive unser Leben zu betrachten. Aus unserer Perspektive betrachten wir unser Leben ja von Anfang an. Ja, wir sehen das, was vor Augen ist, sagt die Bibel, aber Gott sieht mehr. Und wenn Gott unser Leben betrachtet, was sieht er dann? Was sieht er für Ziele? Was ist seine Vision? Darum geht es uns in dieser ganzen Predigtreihe, in diesem ganzen Jahr. Was sieht Gott aus seiner Perspektive, wenn er dich anschaut? Und das zweite Lebensziel heißt, du wurdest als Teil von Gottes Familie geschaffen. Ein Teil von Gottes Familie. Das erste war ja zur Freude Gottes und das zweite, was wir jetzt heute zum zweiten Mal uns auch weitergehend betrachten, ist, du wurdest als Teil von Gottes Familie geschaffen. Wir haben herausgefunden, dass wir in die Familie Gottes berufen sind, dass es keine Frage ist, aus irgendwelcher Umstände oder persönlicher Erfahrung, sondern dass wir in die Familie Gottes berufen wurden. Und außerdem wurde das letzte Mal deutlich, was wirklich zählt, ist die Liebe. Nicht, dass wir das nicht schon alle gewusst hätten vorher, aber herausgefunden haben wir vielleicht, oder der ein oder andere, dass Liebe sich in 4 Buchstaben definiert: Zeit. Und da haben wir ja näher drüber gesprochen, über Quality Times, über Möglichkeiten, Liebe praktisch zu leben und nicht nur drüber zu reden, weil drüber zu reden ist so die billigste Form von Liebe. Zu sagen, ich liebe dich, kann nur der Startschuss sein für alles, was danach kommt. Wenn meine Werke nicht meinen Worten entsprechen, dann sind sie doch schnell Schall und Rauch und niemand mag sie wirklich mehr hören, denn man nimmt sie nicht ernst. Heute geht es um einen Ort, an dem man dazugehört. Im Epheserbrief steht: So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Oder im 1. Timotheusbrief schreibt Paulus: Diese Hausgemeinschaft ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, der Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Wer könnte dem widersprechen oder wer könnte danach sagen, interessiert mich nicht wirklich, ist mir eigentlich recht egal. Gott hat so einen Segen und eine Salbung auf Gemeinde gelegt, wie auf ganz, ganz wenige andere Entscheidungen oder Charaktermerkmale oder Haltungen. Wir sind zur Familie, zur Gemeinschaft berufen. Sogar in der vollkommenen, sündlosen Umgebung des Gartens Edens sagte Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Habe ich bei der letzten Hochzeit kurz was drüber gesagt. Es ist nicht gut, hat er gesagt. Ihr seid nicht dazu geschaffen, ich bin nicht dazu geschaffen, alleine zu leben. Wir sind für die Gemeinschaft geschaffen, geformt für das Miteinander, gestaltet für das Leben in einer Familie und keiner von uns kann als Einzelkämpfer die Ziele Gottes erreichen. Die Bibel kennt so gut wie keine einsamen Heiligen oder geistliche Eremiten, die ohne andere Menschen leben und sich jeglicher Gemeinschaft entziehen. Die Bibel macht deutlich, dass wir zusammengestellt sind, dass wir zusammengehören, dass wir voneinander abhängen, uns gegenseitig stützen und aufeinander angewiesen sind. Und die gute Nachricht ist doch, du bist nicht mehr allein. Auch wenn deine Beziehung zu Jesus Christus sehr persönlich ist, sollte sie niemals eine reine Privatsache sein. In Gottes Familie sind wir miteinander verbunden und gehören sogar für alle Ewigkeit zusammen. Paulus schreibt im Römerbrief: Gemeinsam bilden wir alle den Leib Christi, die Gemeinde. Und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Jesus Christus nachzufolgen bedeutet, dazuzugehören. nicht nur zu glauben. Wir sind Glieder an seinem Leib der Gemeinde. Eine wesentliche Tatsache hierzu ist, dass Verbindlichkeit Mitgliedschaft meint. C.S. Lewis stellte fest, dass das Wort Mitglied christlichen Ursprungs ist, aber von unserer Gesellschaft übernommen und inhaltlich völlig sinnentleert wurde. Als Mitglieder bekommen wir besondere Rabatte in Geschäften und werden mit Werbung überhäuft. Kennt ihr bestimmt. Auch in den Gemeinden bedeutet es oft nur, dass man zu irgendeiner Institution dazugehört und auf einer Mitgliedsliste steht, womit aber keine Pflichten oder Erwartungen verknüpft sind. Für Paulus bedeutet Mitglied zu sein etwas völlig anderes. Es bedeutet, ein vitales Organ an einem lebendigen Körper zu sein. Ein unverzichtbares und fest verbundenes Teil am Leib Christi. Wir müssen die biblische Bedeutung der Mitgliedschaft wiederentdecken und praktizieren. Denn die Gemeinde ist ein lebendiger Körper. Es ist kein Gebäude aus Stein. Es ist nicht ein Tempel des Alten Testaments, sondern es ist ein Gebäude aus lebendigen Steinen. Oder anders gesagt, es ist ein Organismus und keine Organisation. Obwohl das Zweite dafür notwendig sein kann, dass der Organismus funktioniert. Aber es geht darum, organisch miteinander zu leben und nicht nur als Verein oder als Struktur. Damit die Organe deines Körpers funktionieren können, müssen sie mit deinem Körper verbunden sein. Stimmt's? Oder hast du schon mal deine Leber sagen hören, ich mache jetzt mal eine Urlaubsreise. Der hat mir gerade mal genug Bier getrunken abends, ich mache jetzt mal Nachflug. Wenn sowas passiert, meint das oft das Ende des Körpers. Das Gleiche gilt für dich als Teil des Leibes Christi. Du wurdest für eine besondere Aufgabe erschaffen, aber du wirst diesen zweiten Auftrag Gottes für dein Leben nicht erfüllen können, wenn du nicht fest zu einer lebendigen Ortsgemeinde dazugehörst. Ich sage gar nicht, dass das das Christuszentrum ist. Bitte hört überhaupt nicht mit diesem Ohr hin. Ich will hier kein Mitglied werden. Ich weiß, dass diese Botschaft wahrscheinlich Tausende von Menschen hören werden, die ich nie sehen werde. So, es geht um dich und es geht darum, dass du diese Sache ernst nimmst. Denn diese Wahrheit ist zeitlos und wesentlich für dein Leben als Christ. Wir entdecken unsere Rolle im Leben durch die Beziehung zu anderen Menschen. Ich denke, das haben wir alle verstanden. In der Schule, im Kindergarten schon, nachher in der Lehrzeit, im Studium. Wir entdecken unsere Rolle im Leben durch andere Menschen. Ob bewusst oder unbewusst, haben wir Mentoren, haben wir Lehrer, Erzieher, Helfer, die uns hier hoffentlich väterlich und gut dienen. Manchmal eben auch anders. Paulus illustriert dies in seinem Brief an die Gemeinde in Rom, in dem er schreibt, denkt an den menschlichen Leib. Er bildet ein lebendiges Ganzes und hat doch viele Teile. Und jeder Teil hat eine besondere Funktion. So ist es auch mit uns. Als Menschen, die zu Christus gehören, bilden wir alle ein unteilbares Ganzes. Aber als Einzelne stehen wir zueinander wie Teile mit ihrer besonderen Funktion. Und so ist eben nicht jeder Herz oder nicht jeder Lunge oder nicht jeder Auge oder Mund. So unterschiedliche Bestandteile bestimmen die Funktionalität und die Perfektion des Leibes. Wenn alle gleich wären, wozu bräuchten wir dann Gemeinde? Wenn jeder dieselben Gaben hätte, jeder dieselbe Art, wozu bräuchten wir dann Gemeinde? Wir könnten ja nichts lernen, wir könnten ja uns nicht ergänzen, wir könnten nicht uns weiterentwickeln, weil ja doch eh alle dasselbe haben. Doch Gott hat das nie geplant. Preis sei dem Herrn, wir sind unterschiedlich geschaffen. Wenn ich hier reinschaue, sehe ich kein Gesicht zweimal. Nicht mal dieselbe Frisur sehe ich wirklich zweimal, wenn manche sich ähnlich sehen. So, jeder hat seine eigene Kreativität, seine eigene Vorstellung, sein eigenes Wesen und seine Persönlichkeit. Wenn ein Organ vom Körper getrennt wird, vertrocknet es und stirbt. Es kann alleine nicht existieren. Und genauso wenig kannst du es. Getrennt und abgeschnitten vom Blutkreislauf des Körpers wird dein geistiges Leben verkümmern und irgendwann auch aufhören zu existieren. Deshalb tritt als erstes Symptom eines geistlichen Zerfalls häufig ein unregelmäßiger Besuch des Gottesdienstes und andere Veranstaltungen der Gemeinde auf. Ich habe das beobachtet über viele Jahre. Es ist wirklich so. Dieser Teil ist der erste oder einer der ersten, die zu sehen sind. Wenn wir anfangen, die Gemeinschaft zu vernachlässigen, dann wird auch alles andere ins Rutschen geraten. Die Mitgliedschaft in der Familie Gottes ist weder irrelevant noch gleichgültig zu ignorieren. Die lokale christliche Gemeinde ist Gottes Plan für diese Welt. Es ist seine Idee gewesen, so wie die Ehe selbst. Für mich die zweitbeste Idee, die er je hatte. Nach der Rettung natürlich. Erstmal die Ehe und dann die Gemeinde. Das sind so zwei wundervolle Geschenke und ich möchte keins von beiden jemals missen. Jesus selbst sagte, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Du oder ich als einzelne Christen, wir sind sehr wohl überwältigbar durch die Hölle. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann wir Ermutigung und Erfrischung verlieren, wann wir eigenbrötlerig und selbstsüchtig werden. Nur eine Frage der Zeit. Aber wenn wir in Verbindung mit dem Leib stehen, mit anderen Männern und Frauen, die glauben, die uns stärken, die uns auch mal korrigieren, auch mal den Kopf waschen, wenn es sein muss, dann können wir sagen, ja, wir gehören zu diesem Teil der Geschichte Gottes, der nicht überwältigbar ist durch die Hölle. Kein Teufel kann das besiegen, was Gott gepflanzt hat, wenn es denn in seiner Ordnung auch existiert und nicht eine eigene Ordnung sich erstellt. Wir sind kein Verein, der das Recht hat, sich eine eigene Satzung zu geben. Versteht ihr? Die Satzung, die wir haben, die steht im Wort Gottes. Das ist der Kern, worum es geht, wenn wir von Gemeinde reden. Die Gemeinde ist unzerstörbar und wird in alle Ewigkeit existieren. Sie wird dieses Universum überdauern. Genau wie deine Aufgabe in ihr. Wer meint, er bräuchte die Gemeinde nicht, ist entweder arrogant oder er ist ignorant. Beides sind hoch ungesunde Einstellungen. Die Gemeinde ist so wichtig, dass Jesus am Kreuz für sie starb. Jesus liebte die Gemeinde so sehr, dass er sein Leben für sie gab. Epheser 5. Die Bibel nennt die Gemeinde die Braut Christi und den Leib Christi. Ich kann mir nicht vorstellen, zu Jesus zu sagen, ich liebe dich, aber deine Braut, die kann ich nicht leiden. Und ich liebe dich, aber dein Leib, den lehne ich ab. Verlieb dich neu in die Gemeinde des Herrn. Manch einer hat es nötig, hier eine Entscheidung zu treffen. Aber genau das tun wir, wenn wir die Gemeinde ablehnen, für unwichtig erklären oder uns über sie beschweren. Wir lehnen die Braut und den Leib Christi ab. Gott fordert uns stattdessen auf, die Gemeinde so zu lieben, wie Jesus sie liebt. Und das meint so, wie sie ist. Es wird ein Zeitpunkt kommen, bin ich sicher, wenn wir im Himmel sind, da werden wir uns alle lieben. Da ist Perfektion, da spielt Sünde keine Rolle mehr. Da sind die seltsamsten Typen irgendwie doch klar und akzeptabel geworden. Aber hier ist es noch nicht so. Hier haben wir mit Menschen zu tun, die fehlerhaft sind. Preis sei Gott dafür. Da fühle ich mich wohl, bin nämlich auch einer von denen. Liebt eure Brüder, sagt Petrus. Traurigerweise ziehen viele Christen ihren Nutzen aus der Gemeinde, aber sie lieben sie nicht. Mit Ausnahme von ein paar wichtigen Stellen, an denen alle Christen zu aller Zeit gemeint sind, bezeichnet das Wort Kirche oder Gemeinde immer die sichtbare Kirchengemeinde vor Ort. Das Neue Testament geht von einer Mitgliedschaft in dieser Ortsgemeinde fest aus. Die einzigen Christen, die nicht Mitglieder einer Ortsgemeinde waren, waren die, die durch Gemeindezucht aufgrund des Fehlfesthaltens an einer schweren Sünde aus der Gemeinde ausgeschlossen worden waren. Die Bibel beschreibt, dass ein Christ ohne eine örtliche Kirchengemeinde wie ein Organ ohne Körper, wie ein Schaf ohne Herde oder wie ein Kind ohne Familie ist. Es ist ein unnatürlicher Zustand und dies macht Paulus deutlich, wenn er schreibt, ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Die heutige Gesellschaft mit ihrem unabhängigen Individualismus hat viele geistliche Weisen hervorgebracht. Christen, die von einer Gemeinde zur nächsten wandern, ohne wirklich dazuzugehören, ohne Identität, ohne Verantwortlichkeit und ohne Verpflichtung. Ich nenne sie die U-Boot-Christen. Die tauchen immer dann auf, wenn irgendwo was los ist. Ansonsten tauchen die wieder unter oder schwimmen in irgendeinen anderen Hafen. Viele glauben, es sei möglich, ein guter Christ zu sein, ohne zu einer Gemeinde dazuzugehören oder sogar ohne eine Gemeinde zu besuchen. Aber Gott würde diese Haltung strikt ablehnen. Die Bibel bietet viele überzeugende Gründe, warum du aktiv zu einer Ortsgemeinde gehören solltest. Ich habe ein paar Folien dabei, vielleicht kann mir da jemand mal behilflich sein, die erste davon aufzulegen. Dankeschön. Vielleicht kannst du die anderen Dinge abdecken, die jetzt noch nicht dran sind, und einfach die Bereiche. Ja, prima. Eine wichtige Frage, die wir uns ja stellen und stellen sollten auch, ist: Warum brauche ich denn eine Gemeindefamilie? Wir kommen ja doch sehr oft von diesem Nutzen, von dieser Nutzenseite her. Wenn wir irgendein Produkt kaufen, will ich erstmal wissen, wozu denn, ne? Wenn du, liebe Frau, zu deinem Mann gehst und sagst: Boah, ich habe eine neue Küchenmaschine gesehen, die hätte ich gerne, kostet nur 1000 Euro. Dann wird der Mann wahrscheinlich die Frage stellen: Wozu brauchst du die? Hast doch schon zwei. So, ne? Wir wollen also schon wissen, was dient uns denn das Ganze? Wenn ich zu irgendeiner Konferenz war, möchte ich auch wissen, was hat es für mich drin? Was ist das Thema, was mich jetzt bewegt, wo ich von profitieren kann? Und auch diese Frage finde ich durchaus legitim. Die müssen wir uns stellen, weil wenn ich die mir nicht selbst beantworten kann, dann werde ich vielleicht immer das Gefühl haben, na, ich mache mal irgendwas, weil irgendjemand irgendwas gesagt hat. Das kann es nicht sein. Warum brauchst du eine Gemeindefamilie? Ich habe mehrere Gründe dafür. Der erste ist: Eine Gemeindefamilie kennzeichnet dich als echten Christen. Ich kann nicht behaupten, dass ich wirklich zu Jesus Christus gehöre, wenn ich nicht verbindlich zu einer Gruppe von Christen gehöre. Jesus sagt nämlich: An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wie mache ich denn das, wenn nicht in einer verbindlichen Gruppe? Wenn wir in Liebe als Gemeindefamilie aus unterschiedlichen sozialen Schichten und ethnischen Kulturen zusammenkommen, dann ist das ein ausdrucksstarkes Zeugnis für diese Welt. Da wird drauf geschaut. Ein zweiter Grund: Eine Gemeindefamilie hilft dir aus deiner ich-bezogenen Isolation hinaus. Die Ortsgemeinde ist die Schule, in der wir lernen können, in der Familie Gottes zurechtzukommen. Sie ist der Ort, an dem wir selbstlose Liebe und gegenseitige Annahme praktizieren können. Weißt du, als aktives Mitglied lernst du, dich um andere zu sorgen und Anteil an ihrem Leben zu nehmen. Du machst den Schritt raus aus deiner Selbstzentriertheit, wo alle Welt ja drin lebt. Und darum ist keiner glücklich. Weil es funktioniert einfach nicht. Selbstzentrierung macht nicht glücklich. Mich um andere zu kümmern, anderen zu dienen, das macht glücklich. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit, und wird ein Teil gelobt, freuen sich auch alle anderen. Das ist Gemeinde. Wir können zusammen weinen, wir können zusammen lachen. Nur im regelmäßigen Kontakt mit anderen, ganz normalen, unvollkommenen Christen, können wir echte Gemeinschaft erfahren. Die neutestamentliche Wahrheit des miteinander verbunden Seins und voneinander abhängig Seins erkennen. Wir sind miteinander verbunden und voneinander abhängig. So schwierig, wie uns dieser Gedanke manchmal vorkommen mag, wo wir doch alle lieber unabhängig sind und eben, ja, frei. Hier sind wir verbunden und abhängig. Und das ist gut so. Wir werden gleich noch wissen, warum. Biblische Gemeinschaft lebt nämlich davon, dass wir einander so verbunden sind, wie wir mit Jesus Christus verbunden sind. Gott erwartet, dass wir füreinander unser Leben geben. Ich glaube, dass viele Christen keine Autorität über die Macht des Feindes haben, weil sie nicht in echter Gemeinschaft leben. Jesus sagt, dass der Feind, der Teufel, unter seinen Füßen ist. Seine Füße gehören wozu? Zu seinem Leib. Gehöre ich also nicht zu diesem Leib, kann ich meine Füße 10-mal hochheben, da unten drunter ist kein Teufel. Der lacht dich aus. Er sagt: Dich habe ich doch längst. Du bist doch isoliert von der Herde. Willst du mir irgendwas... Irgendwas weiß man, du hast doch keine Kraft. In wem denn? Du bist berufen, in Gemeinschaft zu leben. Und du bist Gott ungehorsam. Wo willst du Kraft haben? Dem Stolzen widersteht Gott, wird der Teufel dir dann zurufen. Der weiß das nämlich. Dem Stolzen widersteht, dem Demütigen gibt er Gnade. Ja, das ist manchmal schon Demut, zu sagen: Ja, ich bin abhängig von meiner Gemeinde, von den Menschen dort. Weil das sind Menschen, die mich lieben und die ich liebe. Menschen, die unvollkommen sind, wie ich auch, die vielleicht Fehler haben oder Schwächen, wo ich stark bin. Wie schnell kommt da Verachtung hoch, wenn ich andere nach meinen Stärken richte? Aber wie unfair ist das auch? Weil was passiert, wenn andere mich nach ihren Stärken richten? Habe ich dann noch eine Chance? Oh, wir haben alle Schwächen. und wir haben alle Stärken. Und die zusammenzubringen auf gute Weise, das birgt ein riesiges Potenzial an Kraft, die Gott gesetzt hat in jede lokale Gemeinde, hier ins Christuszentrum, wie in jedem anderen Ort auch, wo Christen sich treffen. Wenn das denn nur erkannt wird und freigesetzt wird, durch Verbindlichkeit. Weil Verbindlichkeit heißt Verbindung. Wenn ich mich in den Leib einpflanzen lasse, an die Stelle, wo Gott mich haben will, nicht wo ich mich haben will. Wo Gott mich haben will. Ich habe heute Morgen einem jungen Mann geschrieben, du musst Gott fragen, wo Gott dich haben will. Nicht, wo es dir gut gefällt, nicht, wo du denkst, es tut dir gut, wo Gott dich haben will. Und da geh hin. Das ist der einzige Platz, wo du glücklich werden willst. Gehst vielleicht woanders hin, weil es dir besser gefällt, aber du wirst nicht glücklich. Denn nach einer Weile wirst du merken, die haben auch Fehler. Das passt auch nicht wirklich zusammen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Menschen gefunden, wo ich richtig zusammengepasst hätte mit. Von den Interessen, von dem Werdegang, von der Prägung her. Noch keinen einzigen. Ich finde immer wieder Andockstellen, wo wir gemeinsame Dinge entdecken. Aber ich habe noch keinen gefunden, der all die Lieder liebt, die ich liebe. Der all die Filme und Serien liebt, die ich liebe. Der Hunde so liebt wie ich. Der meine Kinder so liebt wie ich. Das ist sowieso nicht. Findest du nicht. Du findest immer Andockstellen, stückweise Interface-Stellen, aber du findest nie das Ganze. Und deswegen wirst du nie glücklich werden, wenn du auf dieser Suche bleibst. Und nicht sagst, nein, ich verbinde mich mit unvollkommenen Menschen, die eben nicht so sind wie ich. Da verbindet sich dann der Doktor mit dem Hartz-IV-Empfänger. Und es ist so gut. Es ist so gut. Liebliche Gemeinschaft lebt davon, dass wir einander so verbunden sind, wie wir mit Christus verbunden sind. Viele Christen, die Johannes 3,16 kennen, sind sich nicht bewusst, dass es auch 1. Johannes 3,16 gibt, wo nämlich steht, Christus gab sein Leben für uns hin. Daran haben wir erkannt, was Liebe ist. Auch wir müssen deshalb unser Leben für unsere Brüder einsetzen. Das ist die Art von opferbereiter Liebe, die Gott von uns erwartet. Die gleiche Art von Liebe, mit der Jesus Christus uns gelebt hat. 3. Argument. Eine Gemeindefamilie hilft dir geistlich stärker zu werden. Du wirst nie geistlich reif werden, wenn du immer nur Gottesdienste besuchst. Darüber hinaus jedoch passiver Zuschauer bleibst. Nur aktive Teilnahme am ganzen Leben einer Ortsgemeinde kann deine geistlichen Kräfte aufbauen. Und da sage ich euch nichts Neues, dass dazu alleroberst das Leben in den Kleingruppen gehört, in den Zellen, wie wir das nennen. Nur aktive Teilnahme am Leben einer Ortsgemeinde kann deine geistigen Kräfte aufbauen. Es mag leichter sein, ein heiliges Leben zu führen, wenn niemand um dich ist, der deine Liebesfähigkeit herausfordert. Aber das ist falsche und unerprobte Heiligkeit. Weil Isolation bringt Falschheit hervor. Es ist leicht, uns selbst vorzumachen, dass wir geistig reif sind, wenn niemand da ist, der uns herausfordert. Echte Reife zeigt sich in der Interaktion mit anderen, in der Konfliktfähigkeit. Wir brauchen mehr als die Bibel, um wirklich zu wachsen. Wir brauchen Beziehungen zu anderen Christen. Wir lernen schneller und werden stärker, wenn wir miteinander und voneinander lernen und einander verantwortlich sind. Wenn andere erzählen, was Gott sie gerade lehrt, dann lerne und wachse auch ich. Der nächste Punkt ist, der Leib Christi braucht dich. Das ist ein Grund für Gemeinde. Solange es lebendige Steine gibt, die sich weigern, sich einbauen zu lassen in dieses geistige Gebäude der Ortsgemeinde, solange wird dieses geistige Gebäude nicht seine volle Stabilität und Kraft haben können. Der Leib Christi ist angewiesen, dass die Steine, die Gott bestimmt hat für dieses Bauwerk, sich auch verbauen lassen. Gott hat in seiner Familie eine einmalige Aufgabe für dich. Diese Aufgabe nennt sich Dienst. Und Gott hat dich für diesen Dienst begabt und ausgerüstet. Im 1. Korintherbrief steht, wie auch immer sich die Gaben des Geistes bei jedem Einzelnen von euch zeigen, sie sollen der ganzen Gemeinde nützen. Wir reden oft von Ersetzbarkeit. Ich habe noch keinen Christen gefunden, der ersetzbar gewesen wäre. Ja klar, andere können auch so einen Dienst tun. Vielleicht machen andere den Dienst besser, aber sie werden sie nie genau so machen. Jeder von uns ist Unikat. Was nicht heißt, dass wir Individualismus predigen. Ich glaube immer weniger an Individualismus, je mehr ich lebe, je länger ich lebe. Ich glaube, dass es ein ganz großer Segen ist, einander Rechenschaft zu geben, in Verbindlichkeit zu leben zueinander. Und dass dann Stärken zum Tragen kommen, die vorher sich gar nicht entwickeln können. Deine Ortsgemeinde ist der Platz, an dem du deine Gaben entdecken, weiterentwickeln und einsetzen kannst. Vielleicht hast du auch noch einen weiter gefassten Dienst darüber hinaus. Der ist aber immer zusätzlich zu deiner Aufgabe in deiner Gemeinde. Jesus versprach nicht, deinen Dienst aufzubauen. Er versprach aber, seine Gemeinde aufzubauen. Das eine wird immer vom anderen abhängen. Wir sind eine der Gemeinden und viele andere tun das auch. Wir würden niemals einen Minister, einen Prediger einladen, hier zu predigen, der nicht verbindlich in einer lokalen Gemeinde eingebunden ist. Das ist ein Grundsatz. Weil wir dann wissen, das sind geprüfte Leute, das sind Leute, die auch ein Korrektiv haben, die wachsen, die sich auch gesellschaftlich entwickeln, sozial entwickeln, nicht auf der Stelle treten oder irgendein eigenes Ding drehen wollen. Der nächste Punkt, der nächste Grund für die Mitgliedschaft: Du bist Teil von Jesu Auftrag in dieser Welt. Als Jesus auf dieser Erde lebte, wirkte Gott durch seinen menschlichen Körper. Heute gebraucht er den geistlichen Leib Christi. Und die Gemeinde Gottes ist sein Werkzeug auf dieser Erde. Es ist nicht nur unsere Aufgabe, Jesu Liebe vorzuleben, indem wir einander lieben. Wir sollen sie auch zum Rest der Welt bringen. Dieses unglaubliche Privileg wurde uns allen gemeinsam verliehen. Als Glieder am Leib Jesu Christi sind wir seine Hände, seine Füße, seine Augen und sein Herz. Er wirkt durch uns in dieser Welt. Und jeder, ich meine wirklich jeder, hat einen Auftrag zu erfüllen. Keiner lebt hier nur, um seine 80 Jahre abzusitzen und dann im Himmel zu sein. So billig sollten wir nicht mit Gott umgehen. Wir haben einen Auftrag. Der hört nicht auf, wenn du pensioniert wirst. Der hört nicht auf, wenn du dein erstes Baby bekommst oder was auch immer. Der hört nicht auf. Dieser Auftrag besteht, solange wir Atem haben. Der nächste Grund: Die Gemeindefamilie wird dir helfen, nicht rückfällig zu werden. Keiner von uns ist gegen Versuchung immun. Wenn sich die richtige Gelegenheit bietet, dann bist du und dann bin ich zu jeder Sünde fähig. Sind wir mal ehrlich. Gott weiß dies und deshalb hat er uns die Verantwortung füreinander übertragen. Ich glaube, wir leben gerade, wenn ich mal zu euch Männern reden darf, wir reden heute in der versuchbarsten Zeit seit Entstehung des Universums. Nie war es leichter, einen Mann zu verführen, zur Sünde zu führen, als heute. Jeden Tag machen Tausende von neuen Websites auf, weltweit, die von jedem Computer der Welt aus erreichbar sind. Und die allermeisten davon sind pornografischen Inhalts. Früher musste man noch in so einen Schmuddelladen gehen, sich irgendein Magazin kaufen als Mann, wenn man da in die Richtung was haben wollte. Das war schon peinlich und viele machten es auch nicht und bekamen dann irgendwelche Umschläge von Beate Use und Co. Heute? Am Arbeitsplatz, kurze Pause, klick, klick, klick. So leicht, so einfach. Wer von uns will denn sagen, dass er das alles alleine gebacken bekommt? Völlig unabhängig. Immer stark und immer Sieger. Ich habe wenige kennengelernt, die das behaupteten. Und ob ich denen alle glaube, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist gut, einander zu haben, einander zu helfen, füreinander zu beten, einander den Kopf zu weichen, einander Werte zu vermitteln, die stehen, wozu es geht. Es geht um Treue, weißt du, bei all diesen Dingen. Treue zur eigenen Frau. Oder zu der Frau, die man immer heiraten wird. Und nicht sich in andere Dinge zu begeben und ablenken zu lassen. Aber alleine. Ich habe den Kampf jahrelang alleine gelebt. Ich habe ihn nicht gewonnen. Erst wo das ans Licht kam, wo ich mit Brüdern zusammen beten konnte, da kam Sieg. In der Bibel heißt es: Ermuntert einander jeden Tag, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Jeden Tag. Wie gut ist es, wenn du einen Bruder hast, den du anrufen kannst, wenn du in so ein Problem steckst und sagst: Hey, hilf mir, ich bin gefallen oder ich bin versucht, bet für mich, gib mir einen Rat. Fantastisch, oder? Du musst nicht alleine dadurch. Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten, ist keine christliche Aussage. Wir sind berufen und aufgefordert, uns um andere zu kümmern. Und wenn du jemanden kennst, der gerade Probleme mit seinem Glauben hat, ist es deine Verantwortung, ihm nachzugehen und ihn in die Gemeinschaft zurückzubringen. Jakobus schrieb: Wenn einer von euch vom rechten Weg abkommt und Gottes Wahrheit nicht mehr erkennt, dann sollt ihr ihn auf den rechten Weg zurückbringen. Das war keine Aussage an die Pastoren. Weil manchmal haben die gar nicht den direkten Zugriff. Je größer eine Gemeinde wird, dann ist es die Aussage an jeden von uns, der so etwas mitbekommt, Menschen zu helfen, die in der Not sind, die in der Glaubenskrise stecken. Ein weiterer Vorteil einer Ortsgemeinde ist die Tatsache, dass ein geistlicher Leiter für geistliche Leitung und Fürsorge sorgt. Gott übergibt dem Hirten einer lokalen Gemeinde die Verantwortung zu schützen, zu bewahren, zu verteidigen und für das geistliche Wohlergehen der Herde zu sorgen. Im Hebräerbrief heißt es darum, gehorcht euren Gemeindeleitern. Ihre Aufgabe ist es, über euch zu wachen und sie werden über ihren Dienst Rechenschaft abgeben müssen. Ich möchte das jedem sagen, der diese CD hier hört. Achte und ehre und respektiere den Pastor, der für dich verantwortlich ist. Mach ihm das Leben nicht schwerer, als es schon ist. Segne ihn. Bet für ihn. Der Teufel liebt Christen, die sich vom Leib Christi losgelöst und sich von einer geistigen Familie getrennt haben und die niemandem Rechenschaft schuldig sind. Denn er weiß, dass sie zu schwach sind, um sich gegen seine Angriffe zu wehren. Stellt euch einen Baum vor, einen schönen, großgewachsenen, schlanken Baum, vielleicht eine riesige Fichte. Und die steht auf einer bergigen Landschaft, irgendwo auf einem Hügel, und weit und breit drumherum sind Felder und Wiesen. Was passiert, wenn ein richtiger Wirbelsturm da vorbeiheizt? Wir haben das ja gesehen, die letzten Jahre waren ja mehrfach auch Stürme hier. Wir haben die Bäume gesehen, wie sie auf der Straße lagen oder quer. Dieser Baum hat nicht viel Chancen. Der hat nichts, woran er sich abstützen kann. Den Baum rechts, den Baum links, wie das in einem gut gewachsenen Wald ist, da brechen die Bäume nicht einfach ab. Ein gesunder Baum wird dann nicht überbrechen durch einen Sturm. Der wird mal gebogen in die Seite und die Seite, aber wird dann Halt finden an dem nächsten Baum, der da steht. Aber ein Alleinstehender, der knickt, knackt und fort. Knick, knack und nicht mehr auf, zack. Oder denkt an ein Stück Kohle. Dieses schöne Bild, was ich vor Augen habe, wenn ich einen Kamin sehe. Wenn du Kohle zum Glühen bringst, kannst du Würstchen grillen, du kannst Hitze erzeugen, wundervolle Sachen da machen. Aber was passiert, wenn du von dieser Kohle so ein Kohlestück entfernst, von dem Haufen Kohle? Du kannst zugucken, wie es ausgeht. Es ist alleine nicht in der Lage, weiter zu glühen. Es wird immer schwächer und es wird ausgehen. Es wird sich nicht verbrauchen, wie die andere Kohle. Das passiert, wenn du Christen aus einer Gemeinschaft rausziehst. Die glühen noch eine Weile, aber irgendwann hören sie auf, Wärme zu erzeugen. Ich glaube, dass es alles, was wir brauchen, in der Gemeinde gibt. Es ist für ein gesundes Leben unabdingbar, zu einer gesunden Gemeinde dazuzugehören. Und ich habe eine zweite Folie vorbereitet. Gott schuf nämlich die Gemeinde, um die 5 größten Bedürfnisse deines Lebens zu stillen. Die gucken wir uns jetzt mal im Schnellverlauf an. Erstes Bedürfnis: Es ist ein Ziel, für das du leben kannst. Zweitens Bedürfnis: Menschen, mit denen du leben kannst. Das dritte ist Prinzipien, nach denen du leben kannst. Eine Ordnung, eine Struktur, Werte. Viertens, eine Berufung, die du ausleben kannst, die dir dann Sinn und Ziel deines Lebens klar machen. Und fünftens, Kraft, durch die du leben kannst. Das sind die 5 großen Bedürfnisse, die jeden von uns antreiben und auch jeden Menschen, der draußen ist, der von Christus noch gar keine Ahnung hat. Das sind die Motive, nach denen wir suchen. Darum gehen Leute in Vereine, darum machen Leute verrückte Sachen, um irgendwo wenigstens Teile davon zu schnappen. Ein bisschen Sinn, ein bisschen Ziel, ein bisschen Werte. So viele Leute versuchen sich in Werten, die große Wertepolitik. Aber die Werte ohne den Wertegeber halten nicht lange. Die Motivation geht aus. Sobald eine Krise, Schwierigkeit kommt, falle ich zurück in meine alte Verhaltensweise und mache es wieder wie früher. So bin ich ja irgendwie durchgekommen. Ach, die Werte lasse ich mal, dampf mal weg. Komme ich nicht mit klar. Weiß ich nicht wie. Weil der Wertgeber nicht da ist, der mir erklären kann, wie das zu benutzen ist. Wenn ich ein neues Gerät mir anschaffe, wo ich nicht recht weiß, wie es funktioniert, wie dankbar bin ich für eine Betriebsanleitung, die dabei ist, eine Bedienungsanleitung, die mir hilft, die Funktionen dieses Geräts herauszufinden. Gott hat uns die Bibel gegeben als Betriebsanleitung unseres Lebens. Und wo kann ich die besser finden als in einer lebendigen Gemeinde, wo darüber gepredigt wird, wo es in Kleingruppen Möglichkeit zur Frage gibt, wo Menschen für mich da sind, mir Jüngerschaft anbieten, einfach Nähe zulassen und mir schenken. Ich glaube, ihr Lieben, es gibt keinen Platz auf diesem Planeten, wo diese 5 Bedürfnisse besser gestillt werden als in der Gemeinde Christi. Und eine weitere Folie habe ich, die zeigt, dass Gottes Absichten für seine Gemeinde identisch mit seinen Lebensaufträgen sind, über die wir ja hier reden. Ich habe eben gesagt, der erste Lebensauftrag, da haben wir darum gesprochen, dass wir Gott Freude bereiten. Bei Anbetung ging es dort. Den zweiten Lebensbereich besprechen wir jetzt gerade. Gemeinschaft, die dir hilft, die Probleme des Lebens zu bewältigen. Der dritte Lebensbereich ist Nachfolge, die dir hilft, deinen Glauben zu festigen. Viertens, dein Dienst hilft dir, deine Begabungen zu erkennen. Und fünftens, Evangelisation hilft dir, deinen Auftrag zu erfüllen. Nichts auf dieser Welt und wirklich nichts ist mit der Gemeinde Christi vergleichbar. Ich hätte jetzt gerne mal meinen Sohn. Meinen kleinen Sohn. Dankeschön. Hallo Kalebchen. So, jetzt haben wir dich geweckt. Dieser kleine Mann, der wurde geboren vor etwas über 4 Monaten. Und wäre es dabei geblieben, dann wäre es eine traurige Geschichte. Doch er wurde nicht nur geboren, er wurde in eine Familie hineingeboren, wo Vater und Mutter sind, wo es 2 Geschwister gibt, wo Omas und Opas sich freuen über den kleinen Schatz, wo es Paten, Tanten und Paten, Onkel gibt, wo es Tante gibt, Tanten gibt, 2 Tanten gibt. Wundervoll, ein großes Geschenk. Er ist sicher. Nicht durch seine Geburt, sondern durch die Familie. Vielen Christen geht es eben gerade so. Die wurden geboren, wiedergeboren. Die sind wirklich Kinder Gottes geworden, haben Gott kennengelernt, aber sind immer noch allein. Sind irgendwo enttäuscht worden, verließen die Gemeinde wieder, weil sie nicht wirklich verstanden, was da passiert ist. Ich habe herausgefunden, dass es nie darum geht, dass die Gemeinde sich mir anpasst, sondern dass ich mich der Gemeinde anpasse. Weil die Gemeinde weiter ist als ich. Die Gemeinde ist die Summe all derer, die dort leben. Fantastische Männer und Frauen, die schon viele Jahre den Weg mit Gott zurückgegangen sind, die auch noch Fehler machen, natürlich. Aber die mir helfen können, zu wachsen. Die Milch für mich haben, solange ich Milch brauche. Die feste Speise mir zugänglich machen, wenn ich die brauche. Die mich ausbilden, mich trainieren, mich selbst dazu werden lassen, dass ich ein Vater oder eine Mutter in Christus sein kann. So wie dieser kleine Mann hoffentlich irgendwann selbst Vater sein wird. Von einem kleinen Jungen oder einer kleinen Tochter. Aber das ist ein Weg. Und würde ich ihn alleine lassen, würde er diesen Weg entweder gar nicht oder nur mit vielen, vielen tiefen Wunden schaffen. Und wahrscheinlich nie wissen, was Vater oder Mutter eigentlich meint, weil er es nicht erlebt hätte. Wir sind verantwortlich dafür. Jeder Zellleiter, auch die 2 Neuen, die wir heute hier gesegnet haben. Ihr seid verantwortlich, die Babys, die Gott euch gibt, an euch zu nehmen. Sie zu füttern, sie aufzuziehen. Und auch all die anderen draußen, die noch gar nicht wiedergeboren sind, die Jesus noch gar nicht kennen, die noch in ihrer Schuld, in ihrem Dreck leben müssen, in ihrer Unwürdigkeit, die noch gar keine Ahnung haben, was es heißt, von neuem geboren zu sein, die vielleicht mal im Gottesdienst sitzen, sich das anschauen mit großen Augen und sich fragen, Mensch, was haben die nur, was ich nicht habe? Wieso sind die so anders als ich? Die haben Werte, die haben Maßstäbe, die haben Grenzen für ihr Leben. Die sind so gesund und so gut, das könnte ich nie. So Aussagen habe ich immer wieder gehört. So lange, bis Menschen ihr Leben Christus übergeben haben. Und dann merken sie, was sie alles können. Dann werden Helden geboren. Weil dann das eigene Fleisch nicht mehr regiert, sondern der Geist in ihnen. Und auf einmal geht alles, was vorher unmöglich schien. Dankeschön. Wir brauchen eine Familie, die versorgt, die großzieht, damit Wachstum und Stärke entstehen kann. Im geistigen Bereich. Wenn du, weil du Jesus Christus als Herrn und Erlöser annimmst, wiedergeboren wirst, dann wirst du automatisch Teil der weltweiten Familie Gottes. Das ist klar. Aber du sollst auch Teil einer Familie vor Ort werden, einer Ortsgemeinde. Der Unterschied zwischen einem Gemeindebesucher und einem Gemeindemitglied ist die Verbindlichkeit. Besucher sind Zuschauer, die von der Seitenlinie aus zuschauen. Die nehmen Inspirationen mit, Ideen mit und ihrem Leben wird sicherlich gedient dadurch. Mitglieder arbeiten aktiv in der Gemeinde mit. Sie bringen sich mit ein. Besucher konsumieren, Mitglieder tragen etwas bei. Besucher wollen die Vorteile in Anspruch nehmen, die die örtliche Gemeinde zweifellos bietet, aber sie wollen keine Verantwortung übernehmen. Sie sind wie Paare, die zusammen leben wollen, ohne die Verbindlichkeit einer Ehe einzugehen. Warum ist es so wichtig, zu einer örtlichen Gemeindefamilie zu gehören? Weil es bedeutet, dass du dich in der Praxis und nicht nur in der Theorie verpflichtest, Teil von Gottes Familie zu sein. Gott will, dass du reale Menschen liebst und nicht nur Ideale. Gott will, dass du dein Leben lang die Gemeinde hast, die du brauchst und nicht dein Leben lang nach der Gemeinde suchst, die ja perfekt ist, weil du wirst sie nicht finden. Ich habe mit vielen Christen gesprochen, die die perfekte Gemeinde gesucht haben. Und einige hatten echt lange Kerbenlisten mit Gemeinden, die sie besucht haben und abgehakt haben. Und von jeder wurden sie enttäuscht, weil keine war perfekt. Überall waren Schwächen zu finden, wenn man näher hinschaute. Der Pastor hatte Fehler. Sogar die Frau des Pastors hatte manchmal Fehler. Der Lobpreisleiter hörte nicht immer nur Lobpreismusik, sondern ich habe ihn erwischt im Radio. Er hörte wirklich ein Lied von den Beatles. Beispiel. Ja. Dinge, die nicht wirklich relevant sind, aber die zeigen, hey, die Gemeinde ist nicht perfekt. Aber der Herr ist perfekt. Du bist berufen, unvollkommene Sünder zu lieben, so wie Gott es tut. Die Gemeinde ist doch nur ein Übungsfeld. Wenn wir hier schon nicht schaffen, das zu lieben, was wir hier haben, wo schon der Geist Christi drin wohnt, mehr oder weniger, wie wollen wir denn rausgehen und Menschen lieben, die bekifft sind, die alkoholabhängig sind, die jeden Abend einen anderen Partner im Bett haben? Wie wollen wir das denn machen, wenn wir hier schon versagen, wenn wir hier schon uns nicht verbindlich erklären? Wie wollen wir dann Gott sagen, Gott, ich mache, was du willst, aber nicht das und 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 tausend andere das? Der Schlüssel ist deine Hingabe. In der Apostelgeschichte wird berichtet, wie die Christen in Jerusalem sehr konkret ihre Verantwortung füreinander wahrnahmen. Sie hatten sich zur Gemeinschaft verpflichtet und dort heißt es, die ersten Christen ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterrichten und lebten in brüderlicher Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Ihr Lieben, das Leben als Christ ist mehr als bloße Hingabe an Jesus Christus. Es beinhaltet auch die Hingabe an andere Christen. Sich einer örtlichen Gemeinde anzuschließen, ist der nächste natürliche Schritt, nachdem du ein Kind Gottes geworden bist. Du wirst Christ, indem du dich Gott hingibst, und du wirst Mitglied der Gemeinde, indem du dich an eine bestimmte Gruppe von Christen hingibst. Die erste Entscheidung bringt dir Errettung, die zweite bringt dir Gemeinschaft. Wir sollen unser Leben mit anderen teilen. Nach Gottes Vorstellung sollen wir unser Leben gemeinsam leben und erleben. Die Bibel nennt diese gemeinsame Erfahrung Gemeinschaft. Heute hat dieses Wort allerdings den größten Teil seiner biblischen Bedeutung verloren. Gemeinschaft kann sich heute auf beiläufige Gespräche, Smalltalk, Essen und Spaß beziehen. Die Frage nach Gemeinschaft ist gleichbedeutend mit der Frage, wo man den Gottesdienst besucht. Und die Aufforderung, nach dem Gottesdienst Gemeinschaft zu pflegen, bedeutet in der Regel, gemeinsam Kaffee zu trinken. Aber echte Gemeinschaft ist viel mehr als einfach nur zusammen im Gottesdienst zu sitzen. Gemeinschaft bedeutet, unser Leben gemeinsam zu leben und zu erleben. Dazu gehören selbstlose Liebe, ehrlich sich mitteilen, das ist was, was viele üben müssen, praktischer Dienst, opferndes Geben, mitfühlendes Trösten und alle anderen Einandergebote, die sich im Neuen Testament finden. Wenn wir über Gemeinschaft reden, dann ist die Größe wichtig. Und hier gilt, je kleiner, desto besser. Man kann mit einer großen Menge Gottesdienste feiern, aber man kann nur in einer kleinen Gruppe echte Gemeinschaft erfahren. Wenn die Gruppe größer wird als 10 Personen, dann fängt normalerweise einer an auszusteigen. In der Regel die ruhigste Person und einige wenige dominieren die Gruppe. Aber Gottes Idee war eine andere. Jesus diente ebenfalls in einer kleinen Gruppe von Jüngern. Er hätte sich auch mehr Jünger auswählen können, aber er wusste, dass etwa 12 Personen das Maximum sind, wenn sich noch alle aktiv in der Gruppe beteiligen wollen. Der Leib Christi ist genau wie dein Körper, eine Ansammlung von vielen Zellen. Das Leben des Leibes Christi ist in diesen Zellen, genau wie im Körper, enthalten. Da ist die DNA zu Hause. Da findet das Leben statt. Und aus diesem Grunde sollte jeder Christ innerhalb seiner Gemeinde in eine Kleingruppe eingebunden sein. Wichtig ist, dass hier echte Gemeinschaft stattfinden kann, denn diese geschieht in der Kleingruppe, nicht in den Veranstaltungen der Gesamtgemeinde. Wenn du deine Gemeinde als Schiff siehst, dann sind die Zellen die Rettungsboote, die an diesem Schiff befestigt sind. Gott gab solchen kleinen Gruppen von Christen eine unglaublich große Verantwortung und Verheißung. Er sagte nämlich, wo zwei oder drei miteinander zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und glücklicherweise garantiert die Zugehörigkeit zu einer Kleingruppe nicht, dass man auch echte Gemeinschaft erlebt, das möchte ich auch sagen. Viele Hauskreise und Kleingruppen stecken in Oberflächlichkeit fest und haben keine Ahnung, wie echte Gemeinde aussieht. Das war einer der Gründe, warum wir auf Zellen umgestellt haben. Und auch hier sind wir noch absolut auf dem Weg. Und ich behaupte nicht, dass jede Zelle schon 100% Gemeinschaft bietet. Aber weißt du, vielleicht bist du der, der fehlt, damit es in einer Zelle mehr schafft. Weil Gemeinschaft heißt, wir alle bringen einen Teil dazu ein. Was ist der Unterschied zwischen echter und vermeintlicher Gemeinschaft? Da habe ich noch eine Folie zu. Erster Unterschied, Authentizität. In echter Gemeinschaft erlebt man Authentizität. Authentische Gemeinschaft ist nicht oberflächlicher Smalltalk, sie ist ein aufrichtiges Mitteilen von Herz zu Herz, das manchmal oder auch sehr oft Mut erfordert, Dinge zum Ausdruck zu bringen. Diese Authentizität ereignet sich, wenn Menschen ehrlich darüber sprechen, wer sie sind und was in ihrem Leben passiert. Das meint auch die Schwächen. Sie ereignet sich, wenn Menschen über ihre Verletzungen reden, ihre Gefühle nicht mehr verstecken, ihr Versagen bekennen, ihre Zweifel und Ängste zugeben und ihre Schwächen nicht mehr verheimlichen, sondern um Hilfe und Gebet bitten. Echtheit ist das Gegenteil dessen, was sich leider in vielen Gemeinden findet. Statt einer Atmosphäre, in der Ehrlichkeit und Demut gelebt werden, gibt es viel Heuchlerei, Schauspielerei, Gemeindepolitik und oberflächliche Freundlichkeiten, aber inhaltsleere Gespräche. Und das ist meine Sehnsucht, dass wir das in dieser Gemeinde überhaupt nicht mehr antreffen. Da möchte ich hin, dass wir hier wirklich lernen, echt zu sein, Gemeinschaft zu leben, niemandem irgendwas vorzumachen, auch mit seinen Schwächen entspannt umzugehen. Nicht, dass wir sie lieben lernen, aber dass wir sagen, okay, ich arbeite dran, bin nicht perfekt, ich weiß das. Menschen tragen Masken, versuchen sich zu schützen und tun so, als ob sie in ihrem Leben alles in Ordnung hätten. Diese Haltung jedoch ist der Tod jeder echten Gemeinschaft. Wenn du so eine Gruppe von Leuten hast, wie willst du denn da Gemeinschaft aufbauen? Jeder ist ja okay. Keiner hat ein Problem. Oh, meine Ehe geht super. Wie oft habe ich den Satz gehört? Ein paar Monate später hatte ich die Eheberatung mit diesem Paar. Versteht ihr? Das ist so viel hohle Luft. Schon die Frage, wie geht's dir? Ist es wirklich immer gut? Ist die Antwort, die so schnell kommt, die man schon fast als Phrase automatisch auf den Lippen hat, ist sie wirklich immer wahr? Ich muss nicht jedem sagen, wie es mir geht. Das meine ich nicht damit. Aber vielleicht gibt es wirklich Leute, die mich ernsthaft fragen, die das wirklich wissen wollen. Und die sich auch Zeit nehmen, mal fünf Minuten Gespräch nach dem Gottesdienst und sagen, hey, lass uns doch nachher mal reden. Würde mich echt interessieren. Vielleicht kann ich für dich beten oder dir helfen. Nur wenn wir uns öffnen, können wir echte Gemeinschaft erleben. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Wenn wir aber behaupten, wir sind ohne Schuld, dann betrügen wir uns selbst. Ist es nicht so? Die Welt behauptet, dass Intimität in der Dunkelheit geschieht, aber Gott sagt, dass sie im Licht geschieht. Wir nutzen die Dunkelheit, um unsere Verletzungen, unsere Fehler, Ängste und Schwächen zu verbergen, aber im Licht bringen wir sie an die Öffentlichkeit, an die Oberfläche und geben zu, wer wir wirklich sind. Natürlich brauchen wir sowohl Mut wie auch Demut, um Echtheit zu wagen. Das bedeutet, dass wir unserer Angst vor Ablehnung und erneuter Verletzung offen begegnen. Warum sollte irgendjemand das wagen? Vielleicht, weil es der einzige Weg ist, um geistig und emotional gesund zu werden und zu wachsen. Jakobus schreibt, überhaupt sollt ihr einander eure Verfehlungen bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Wir nehmen das immer gern beim Krankengebet als Vorlaufstelle. Das ist gut und richtig so. Aber ich glaube, das meint noch viel mehr. Wir wachsen nur, wenn wir Risiken eingehen. Und das größte Risiko ist es, zu sich und zu anderen ehrlich zu sein. Der zweite Punkt ist Gegenseitigkeit. Das ist ein großer Unterschied, ob echt oder vermeintlich. In echter Gemeinschaft erfahren wir Gegenseitigkeit. Und das ist die Kunst, zu geben und zu bekommen. Es bedeutet, voneinander abhängig zu sein. In der Bibel steht, unser Leben soll eine Einheit sein, in der jeder einzelne Körperteil für den anderen da ist. Gegenseitigkeit macht den Kern echter Gemeinschaft aus. Gegenseitige Beziehungen aufbauen, Verantwortung teilen und einander helfen. Paulus schrieb, ich möchte in eurer Mitte zusammen mit euch ermutigt werden durch den gegenseitigen Austausch über unseren gemeinsamen Glauben. Selbst Paulus hatte das nötig und sagte, ja, ich will mich austauschen mit euch über unseren Glauben. Ich will davon ermutigt werden. Wir alle sind in unserem Glauben beständiger, wenn andere an unserer Seite gehen und uns ermutigen. Die Bibel befiehlt uns gegenseitige Verantwortlichkeit, gegenseitige Ermutigung, gegenseitige Dienst und auch gegenseitiges Ehren. Will ich jetzt nicht weiter ausführen, aber das sind alles Punkte, die Gegenseitigkeit meinen. Über 50 Mal werden im Neuen Testament wir aufgefordert, einander etwas zu tun. Das meint Paulus, wenn er schreibt, wir sollen alles daran setzen, dass wir in Frieden miteinander leben und einander im Glauben fördern. Wir sind nicht jedem im Leib Christi verantwortlich, aber wir sind jedem gegenüber verantwortlich. Gott erwartet von dir, dass du alles tust, was in deinen Möglichkeiten steht, um anderen zu helfen. Drittens, Mitgefühl. In echter Gemeinschaft erleben wir Mitgefühl. Mitgefühl bedeutet nicht, dem anderen gute Ratschläge zu geben oder schnelle kosmetische Hilfe anzubieten. Mitgefühl heißt, sich auf den anderen einzulassen und seinen Schmerz zu teilen. Mitgefühl sagt, ich verstehe, was du durchmachst. Und was in dir vorgeht, ist weder verrückt noch unsinnig. Heute bezeichnet man das meistens als Empathie. Paulus füllt diesen Begriff mit Inhalt. Ihr sollt euch auch untereinander herzlich lieben in Barmherzigkeit, Güte, Demut, Nachsicht und Geduld. Mitgefühl begegnet zwei grundlegenden menschlichen Bedürfnissen. Erstens, dem Bedürfnis, verstanden zu werden und zweitens dem Bedürfnis, eine Bestätigung der eigenen Gefühle zu bekommen. Paulus geht darauf in seinem Brief an die Galater ein, wo er schreibt, helft einander, eure Lasten zu tragen, so erfüllt ihr das Gesetz, welches uns Christus gibt. Es sind die Zeiten der Krise, der Trauer und der Zweifel, in denen wir einander am meisten brauchen. Wenn die Umstände uns so sehr zu Boden drücken, dass unser Glaube daran zu zerbrechen droht, dann brauchen wir unsere Brüder und Schwestern am allermeisten. Wir brauchen eine kleine Gruppe von Menschen, die für uns glaubt und uns durch eine Situation hindurchträgt. In einer Kleingruppe ist der Leib Christi erfahrbar und greifbar, selbst dann, wenn Gott weit entfernt zu sein scheint. Und diese Zeiten gibt es im Leben. Und der vierte und letzte Punkt ist Barmherzigkeit. In echter Gemeinschaft erleben Menschen Barmherzigkeit. Gemeinschaft ist ein Ort der Gnade, wo Fehler nicht noch betont, sondern vergeben werden. Gemeinschaft geschieht, wenn die Barmherzigkeit über die Gerechtigkeit siegt. Wir alle brauchen Barmherzigkeit, weil wir alle stolpern und fallen und Hilfe brauchen, wenn wir wieder auf die Beine kommen wollen. Wir müssen lernen, zu anderen barmherzig zu sein und ihre Barmherzigkeit wiederum für uns zu empfangen. Seit 2000 Jahren treffen sich Christen in Kleingruppen, um dort Gemeinschaft zu erleben. Wenn du noch nie Teil einer solchen Kleingruppe warst, dann weißt du nicht, was dir entgeht. Nächstes Mal werden wir uns damit beschäftigen, wie diese Art von Gemeinschaft zu anderen Christen entstehen kann. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, dir Lust zu machen, Teil einer solchen Kleingruppe zu sein, in der du Echtheit, Gegenseitigkeit, Mitgefühl und Barmherzigkeit einer echten Gemeinschaft erleben kannst. Denn vergiss nicht, du wurdest für die Gemeinschaft erschaffen. Ich fasse zusammen. Die christliche Ortsgemeinde ist der Ort, wo du dazu gehörst. Sie ist deine Gemeindefamilie. Die Zugehörigkeit zu einer Gemeindefamilie kennzeichnet dich als echten Christen und wird dir helfen, dich zuzurüsten. Gemeinsam zu leben geht nur in echter Gemeinschaft. Und diese wird geprägt von Authentizität, von Gegenseitigkeit, von Mitgefühl und von Barmherzigkeit. Und ich lade euch jetzt ein, mit mir aufzustehen. Auch die, die gerade die CD dieser Predigt hören, die an der Aktion Briefe mit Vision teilnehmen, stehen Sie, wenn Sie können, doch mit uns und beten Sie mir folgendes Gebet nach, mit dem wir Jesus Christus zum Herrn unseres Lebens machen und uns ihm anzuvertrauen. Darum geht es jetzt. Wer das möchte, bete doch bitte laut. Herr Jesus, ich glaube an dich. Bitte vergib mir alle meine Sünden und sei der Herr meines Lebens. Hilf mir, in echte Gemeinschaft mit Christen zu kommen und dort zu leben. Und zeige mir, in welcher Ortsgemeinde ich mich einbringen darf. Amen. Amen. Ich möchte fragen, bevor wir uns wieder setzen, hat jemand dieses Gebet von Herzen zum ersten Mal gesprochen? Dankeschön. Ist da noch jemand? Dankeschön. Dankeschön. Ich möchte Ihnen was sagen. Ich möchte Ihnen sagen, dass Sie die beste Entscheidung Ihres ganzen Lebens getroffen haben heute Morgen hier. Es war nur ein kurzes Gebet, aber wenn das von Ihrem Herzen kam, dann ist in diesem Moment Gott durch seinen Heiligen Geist in Sie eingezogen und wird beginnen, Ihr Leben zu verändern. Er hat Ihnen diese neue Geburt geschenkt, die geistlich geschehen ist und die sich spürbar machen wird in Ihrem Leben. Ich möchte Sie bitten, dass Sie doch kurz nach vorne kommen. Wir haben hier Mitarbeiter von einem Nachsorgeteam. Darf ich euch nach vorne bitten? Das ist die Dame hier zu meiner Rechten. Kommen Sie bitte. Es dauert nicht lange. 5 Minuten. Ich möchte, dass Sie mit dieser Dame mal kurz nach nebenan gehen. Denn die möchte Ihnen noch eine Kleinigkeit schenken und möchte gerne mit Ihnen persönlich beten, dass Sie diesen Start hier heute richtig bewusst und gut machen. Gibt doch einen Applaus für diese mutigen Männer und Frauen. Ehre sei Gott. Halleluja. Gott ist so gut. Gott ist so gut. Ihr Lieben, im nächsten Teil werden wir uns damit befassen, wie wir Gemeinschaft fördern können und wie wir zerbrochene Gemeinschaft heilen. Ich möchte jetzt das Lobpreisteam noch mal nach vorne bitten. Wir werden noch ein Lied zusammen singen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, Dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an die 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.